und Henne.
Ich höre mich nicht. Ich höre mich nicht.
Gerne direkt rein.
Ich höre mich guten nicht. Morgen, ihr Vollpfosten.
Ich höre mich nicht. Ich höre mich. Oh, ich
hör. Okay. Einen recht schönen guten Morgen. Wir starten mit, wie heißt das Getränk?
Petnat.
Mit einem Schlückchen Petnat starten wir an einem fröhlichen Samstag in den Tag hinein. Willkommen und herzlich willkommen zurück zum Podcast It's All About von Henrich und Jens.
Guten
heute
Morgen.
Zu Gast, ich darf nämlich lustiges Intro machen, weil heute ist eine meiner besten und ältesten Freundinnen am Tisch und ich freue mich ganz arg, die Linda Gin Tonic.
Ja, Gin Tonic.
Jeschonic. Das fängt schon mal richtig blöd an. Linda.
Ich gehe.
Nee, okay. Aber war nett.
Fang doch jetzt mal von nett. Vorne an.
Ich fand's gut.
Ich fand's ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Am Beginn war es ganz okay, aber dann hat es in der Mitte...
Du guckst immer nur
ganz...
nach Inhalt. Man darf doch auch mal Spaß haben. Mm. Linda, mega, mega schön, dass du da bist. Ich habe dem Jens vorher schon gesagt, dass wir derletzt eine lustige Nacht hatten und auch über unseren Podcast gesprochen haben.
Meinst du da, wo du nackt dann am Ende auf dem Balkon standst?
Auf dem Rücken deines Freundes. nee, tatsächlich haben wir da in der Nacht irgendwie über den Podcast gesprochen und jetzt kurz darauf, wir hatten ja eine relativ lange Pause, kurz darauf haben wir jetzt wieder angefangen mit der vierten Staffel. Mhm. Und irgendwie war es mir ein ganz großes Anliegen, dich dabei zu haben. Nicht, weil du eine Freundin bist, weil du auch eine wahnsinnig beeindruckende Frau und Person bist. Und neben, für die, die sie nicht kennen, sie ist eine wahnsinnig gute Redakteurin. Wir finden gleich raus, was sie da alles getrieben hat. Sie ist für mich immer so ein Musikgeschmacksorakel gewesen. Sie ist eine wahnsinnig gute DJ unterwegs gewesen oder immer noch unterwegs unter dem Namen Lia. Linda! Mega, mega schön, dass du da bist, dass du dein Wochenende kurz mit uns hier verbringst.
Es geht nämlich jetzt genau zwei Tage.
Ich weiß ja nicht, wie lange soll ich denn bleiben heute? Nee,
das finden wir noch raus. Ey, wir haben dich auch unter anderem eingeladen, weil du Teil einer ganz tollen Doku-Reihe warst. Vor MDR, aber auf ARD rausgebracht. Über Techno im Osten.
Genau. Ich bin Regisseurin für Technohaus Deutschland, eine in der ARD erschienene Serie. 8 Folgen sind das insgesamt. Und das war eine Kooperation zwischen dem Hessischen Rundfunk, dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem
SWR.
SWR, genau. Ich war im Team MDR und habe mich deswegen dem Osten gewidmet.
Geil.
Und der Entstehungsgeschichte. Und ja, da auch eine emotionale Geschichte ein bisschen hinter, denn das darf eigentlich keiner wissen. Das hat mein Vater früher in mein Freundschaftsbuch geschrieben. Man hatte ja früher immer in der Schule so Freundschaftsbücher und da durfte dann mein Papa auch reinschreiben. Und da gab es immer die Rubrik, was keiner über uns wissen darf. Und da hat mein Papa reingeschrieben, dass du und dein Bruder eigentlich Ossis seid. Jetzt ist es raus. Also liebe Grüße an meinen Bruder. Wir können uns jetzt nicht mehr wehren. Nein, mein Vater ist tatsächlich im Osten geboren und geflüchtet damals nach Mannheim.
Ach krass, das wusste ja noch nicht mal ich.
Ja. Er hat ja nicht gefragt.
Ich hätte es nie interessiert.
Entschuldigung, ist dein Vater Ossi? Deswegen habe ich eine emotionale Geschichte dazu. Und mein Vater hat mir damals erzählt, wie das war, so im Westen als Ossi, als Bastard. Das war geil, also um mal ganz deep einzusteigen. Ja. Und ja, nicht nur deswegen habe ich mich gerne dem Osten gewidmet, sondern weil ich auch da ganz vielen tollen Menschen begegnet bin. Mit einer ganz tollen Lebenseinstellung.
Krass, und du warst ja von Anfang an immer dem Rave auch irgendwie hingezogen, ne? Also du bist, dein Vater, wir dürfen über alles reden, der war ja auch Clubbesitzer.
Genau.
Und du bist ja als kleines Kind quasi schon mehr oder weniger in einem Club groß geworden und hattest halt, irgendwann hat es dich zum DJen hingezogen. Können wir da mal kurz, also das sind ja Sachen, die ich tatsächlich dich so noch nie gefragt habe. Da müssen wir schon vom Mikrofon gegenüber
sitzen.
Ja, wir
reden sonst auch nie, ne?
Nee.
Das ist echt krass. Nee. Eigentlich redest immer nur du über dich und ich muss ja immer zuhören.
Wenn wir uns einen Abend treffen, sitzen wir einfach gegenüber, jeder trinkt ein Bier und wir gucken uns einfach an.
Ja, ich bin groß geworden als Clubkind. Ich habe auch einen Freund, der nennt mich immer Rave-Maus. Und das bin ich tatsächlich auch. Ich, meine Eltern hatten Clubs, als ich klein war. Am Wochenende waren die dann nachts in Diskotheken und ja, ab und zu, das darf man gar nicht so laut sagen, aber jetzt bin ich ja volljährig, jetzt kann das Jugendamt nicht mehr kommen, muss ich dann da auch mal sein.
Ach krass.
Hinter den Kulissen als kleines Kind. Und das war natürlich großartig.
In der Mannheimer Gegend oder in welcher
Gegend? Nee, tatsächlich in der, ich komme aus Peine. Mhm. Das ist in der Nähe von Hannover, also in der Mitte Niedersachsens fast. Und da hatte mein Vater ganz viele Diskotheken, unter anderem auch einen Club, das La Salle. Und da war ich immer. Da hat meine Mama drauf, da hat meine Mutter drauf aufgepasst auf den Club. Mein Vater war damals DJ.
Ah, wirklich?
Meine Mutter war Clubleiterin. Und da gab es dann auch die ersten Hausmusiknächte. Mhm. Das hat meine Mutter so ein bisschen ins Leben gerufen damals.
Echt?
So, ja, ja. Das erste Mal also so Viervierteltakt.
Ja.
So auf, damals war das ja auch schon relativ schnell. Das wurde ja dann erst langsamer. Aber so auf 135, 140 BPM wurde dann da geraved.
Ach komm.
Ja, ja.
Und wo warst du? Du warst dann im Büro wahrscheinlich.
Genau, ich war dann im Büro oder halt immer ab und zu habe ich mich mal nach vorne geschlichen, hinter die Theke und haben mal irgendwie geguckt, was da so abgeht. Und da lief dann so Dune, so Hardcore-Vibes und sowas.
Ja.
Ja, und da so bin ich groß geworden. Und da habe ich dann so meine erste Techno-Luft geschnuppert.
Ja.
Ja, und meine Mutter ist großer Techno- und auch Air-Trance-Fan.
Ja.
Früher die ganzen alten ATB-Scheiben und sowas lief da immer hoch und runter. Und dann, das ist eine Geschichte, die ich hier tatsächlich schon mal erzählt habe, aber ich erzähle sie trotzdem nochmal.
Ja,
dann sind wir immer durch das Dorf gefahren. Meine Mutter hat ein Cabriolet gehabt. Dann haben wir das Dach hochgemacht und sind dann immer durchs Dorf gefahren. Und alle fanden mich immer total cool, weil meine Mutter eine Raverin war. Und auch immer noch ist. Dann wollten alle immer mit meiner, die wollten gar nicht mit mir abhängen. Die wollten einfach immer nur mit meiner Mutter Auto fahren.
Geil.
Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, diese DNA, dass ich, Musik gemacht habe und auch noch mache. Und glücklicherweise, um jetzt mal den ganz großen dramaturgischen Bogen zu spannen, darüber jetzt einen Film machen durfte. Zwei sogar. Und super, das war krass.
Mega schön. Wie kam es überhaupt dazu? Du bist ja als Redakteurin, Regisseurin viel unterwegs und wurdest dann einfach angefragt oder wussten die eh, dass du damit was zu tun hast generell oder dass du dann eine Liebe zu dieser elektronischen Musik oder wie kam es überhaupt dazu?
Ich drehe seit 13 Jahren Filme.
Ja.
À la Couleur.
Ja.
Also da war schon alles dabei.
Mit was hat es denn angefangen?
Ja, also angefangen hat alles, da stand ich vor der Kamera. Da habe ich, ach nee, das erzähle ich
Ihnen nicht. Nee, das, jetzt, aber ich erinnere mich gerade dran.
Ich würde es aber gerne wissen, wenn du gerade so redest.
Ich sage, die Linda sollte mal MTV-Moderatorin werden.
Ja, das ist okay. Viva.
Viva.
Ich sollte mal die, es ist wirklich eine grauenvolle Geschichte. Ich sollte mal die neue Daisy D werden, aber bin da kläglich dran gescheitert. Also,
Gott sei Dank.
Ach ja, naja, egal, scheiß
drauf. Also. Hattest du da ein paar Folgen oder gar nicht? Clubhouse hat die gemacht auf Viva.
Club Rotation
war es.
Ja, und dann habe ich da so ganz peinlich noch auflegen, also egal, das ist wirklich, das ist wirklich, wirklich fürchterlich. Mein erster Film war tatsächlich ein Goodbye Deutschland.
Mhm. Ja, ne?
Das kennen vielleicht viele. Unser guter alter Freund Jens Büchner. Dem war ich viele Jahre unterwegs auf Mallorca. Mhm. 2015 hatte ich, glaube ich, insgesamt 47 Flüge nach Mallorca und zurück. Auf dem Ballermann stand ich auf jeder Gästeliste. Ich habe mich mittlerweile ein bisschen entfernt vom Ballermann. Ja. Aber ja, nee, ich drehe seit 13 Jahren Filme à la Couleur und habe ein Volontariat damals in Leipzig gemacht bei einer tollen Produktionsfirma, wo ich unter anderem meinen lieben Freund, den Arne, kennengelernt habe.
Mhm.
Und wir sind beide ein bisschen größer geworden mittlerweile. Es ist 10 Jahre her jetzt. Und Arne ist ebenfalls beim Fernsehen geblieben und ein ganz toller Producer in Leipzig.
Mhm.
Und der konnte sich erinnern, dass ich eine Rave-Maus bin.
Ach, geil.
Und hat mich angerufen und hat gesagt, Linda, wir können wieder zusammenarbeiten.
Ja.
Ich habe da was für dich. Und als der mir das erzählt hat, dass er quasi Producer ist für eine Techno-Serie für die ARD, habe ich erstmal gedacht, der verarscht mich.
Nee, ich habe, als du mir das erzählst, dachte ich auch, hey, was will die ARD jetzt mit dem Techno? Aber geil, also.
Ja, ich dachte, das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wie viel Glück kann man haben? Also wirklich, weil wann kann man schon mal, ich meine, klar, ich drehe alle Filme, die ich drehe, fast alle Filme, die ich drehe, liebe ich und da bin ich total hinter.
Mhm.
Aber wann darf ein Regisseur schon mal einen Film machen über etwas, was er am allermeisten liebt. Das ist so selten.
Ja.
Ich konnte mein Glück ehrlich gesagt nicht fassen.
Geil.
Darf ich nochmal eine ganz kurze Abzweigung machen zu dem Goodbye-Deutschland-Thema, was mich wirklich interessiert? Da sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere auch begleitet worden, du hast gesagt, über Jahre hinweg. Und dann entwickeln sich ja da durchaus Dramen drumherum, durchaus Themen, die irgendwann mal losrennen, die eine Lawine lostreten, die dann nur noch Boulevard sind, die dann wirklich auch teilweise schmutzig werden. Nimmt man dann eine gewisse Distanz dann ein als Profi und sagt, okay, ich habe jetzt damit nichts mehr zu tun, oder nimmt man so Dramen dann auch mit nach Hause und nimmt es einen so ein bisschen mit?
Das kann ich dir ganz einfach mit Ja beantworten. Mhm. Ich nehme das total mit. Mhm. Ich nehme jeder meiner Filme mit. Ich komme jetzt, bin noch heiß und fettig. Ich komme gerade vom Set. Was ich da gemacht habe, das darf ich leider nicht sagen, aber es ist ein sehr emotionales Thema. Und ich habe wirklich, wir nennen das bei uns Drehkater. Mhm. Mhm. Das heißt, ich komme wirklich nach Hause und bin geschädigt. Mhm. Also ich komme nach Hause und brauche wirklich 24 Stunden, um mich davon zu erholen. Mhm. Du musst dir vorstellen, du schaltest dich ja ab auf so einem Dreh. Ja, du widmest dich total deinen Protagonisten und hörst ja auch viele Geschichten und kommst denen in relativ kurzer Zeit sehr nah. Ich habe jetzt keine psychologische Ausbildung oder ein Studium, dass ich das einfach wegstecken kann. Und ich schalte mich ab. Das heißt, meine Freunde wissen während einer Drehperiode, dass ich auch nicht erreichbar bin, damit ich andere Probleme von mir fernhalte. Ich glaube, das macht mich gut in meinem Beruf, weil ich meine Konzentration auf eine Sache widme. Aber es macht es natürlich auch schwer. Mhm. Also ich bin da sehr emotional. Ich bin sowieso ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn du dann da, ich wasche das dann ab. Wenn ich nach Hause komme, ist wirklich das Erste, was ich mache, ist duschen und mir die Haare waschen. Mhm. Ich probiere das abzuwaschen und dann schlafe ich.
Das ist ein Ritual.
14 Stunden lang durch, bis sich das in meinem Unterbewusstsein ein bisschen legt, ja.
Ich hatte mal ein längeres Interview mit Werner Herzog gesehen, der diese Doku gemacht hat im Todestrakt, wo er verurteilte Mörder, Verbrecher besucht, die kurz vor der Todesstrafe oder lang vor der Todesstrafe stehen. Und er das, finde ich, eine wunderbare Serie, ist blöd, aber ich finde, die ist sehr emotional. Und er hat gesagt, er hat da Wochen, Monate, Jahre gebraucht. Also jetzt noch, wenn er irgendwo liest, dass der und der quasi kurz vor der Strafe steht, da schläft er nächtelang nicht, weil er so eine Beziehung aufgebaut hat zu diesen Personen. Weil er versucht sich da, also erstmal versucht, eine gewisse Distanz zu schaffen, damit er überhaupt redaktionell und als Interviewpartner gut ist, hat es aber nicht hinbekommen, weil es wirklich menschliche Dramen sind. Das fand ich bei so einem Werner Herzog, ich glaube, der ist mittlerweile, ist er schon 80, ich weiß es nicht, aber der hat alles gesehen und erlebt in seinem Leben, mit allen Menschen zusammengearbeitet. Und das, hat er gesagt, war das Härteste für ihn, diese Interviews mit diesen Menschen zu führen. Deswegen, mir war das gerade wichtig, weil ich glaube, wenn du als Interviewpartner, Redakteurin, Künstlerin, wie auch immer, nicht zu 150% reingehst in die Themen und in die Menschen, wird es kein guter Job, finde ich. Das merkt man dann als Konsument. Und ich finde es hart, da wieder rauszugehen. Und bei dem Techno-Ding, ich glaube, es sind Episoden 5 und 6, die Osten-Episoden, richtig?
Genau, ja. Richtig.
Merkt man das auch, dass du da nah dran bist, dass du mit den Leuten, natürlich haben wir unsere Freunde Tass und Thomas von Panpot, die drin sind, da sieht man gleich im Blick, okay, da ist wahnsinnige Nähe da. Ich fand das super spannend. Ich fand gerade die Episoden 5 und 6 dahingehend spannend, weil das überhaupt nicht meine Perspektive war. Ich bin so Kind Anfang der 90er ins Techno gekommen, also die ersten zwei Folgen war so, ich war glaube ich 94 das erste Mal etwas länger in Berlin und bin dann ganz alleine losgelaufen und bin in den Tresoren im Bunker rein und wusste gar nicht, was ich da will als Kompass-Jugendlich, war völlig so, okay, was ist hier eigentlich los? Hab das alles erlebt, aber mir war nicht bewusst, dass dieses Techno im Osten so ganz, ganz wichtig für die Wende und für das Selbstverständnis war. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Weil das fand ich so grandios in dieser Dokumentation, dass die Menschen sagten, wir hatten kein Selbstverständnis, wir hatten nichts Eigenes und dann kam Techno und das war unseres. Wir durften Clubs in Chemnitz eröffnen, die irgendwann dann weltweit bekannt waren. Das fand so, es ist ein politisches und kulturelles Ding gewesen und nicht nur ein Musik- oder Jugendmovement.
Vor allen Dingen ist es halt auch eine Nische gewesen. Mhm. Also während Berlin schon tobte, waren die Menschen, die RaverInnen im Osten, in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, darüber handelt. Also ich mache die Doku über den mitteldeutschen Raum. Wir haben da Brandenburg nicht mit eingezählt, weil ich finde, Brandenburg könnte fast noch eine ganz eigene Geschichte bekommen. Das ist total nischig gewesen. Also wir reden da wirklich von Raves, wo irgendwie 40, 50 Leute im Nebel, im Strobo standen und die haben das selber aufgebaut. Und ich glaube, das ist auch in der DNA von den Ossis.
Ja,
dieses, wenn du was willst, musst du es selber machen. Der Steffen Kachel, Clubbesitzer der Distillery, sagt das ganz cool. Irgendwie, erzählte mir davon, wie die damals die erste Distillery, die ist ja einmal umgezogen, entdeckt haben auch und da mit Kerzen in so einen Bunker runtergegangen sind und sie sich verlaufen hätten, wenn sie sich nicht irgendwelche Zeichen gemacht hätten, damit die da wieder rausfinden. Und ja, das ist eine totale Identität, die da entstanden ist, wo Menschen zusammengefunden haben, die jahrelang nicht mal feiern durften, einfach so. Es war verboten. Man hat eine Strafe bekommen im Osten wegen des Störens des sozialistischen Zusammenlebens. Das
ist ein Satz, der mir auch hängen geblieben ist, tatsächlich. Ja.
Genau, das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie unseren Geburtstag feiern und ein bisschen Bum-Bum machen, dann klingelt es auf einmal und dann steht die Polizei da und sagt, Entschuldigung, können Sie mal bitte ausmachen und könnt ihr bitte alle gehen? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das hat mich wahnsinnig berührt. Und auch gerade diese kleinen Orte wie Olgernitz, Lupper, Grimma, diese ganzen kleinen Orte in Sachsen, wo ich Menschen kennengelernt habe, die dort leben, Oschatz, wo kleine Hinterhofclubs aufgemacht wurden mit selber zusammengebastelten Boxen. Das heißt, die Menschen mussten sich das ja auch beibringen. Wie, wie lötet man da jetzt irgendwas zusammen?
Ja, dass aber auch überall Strom lag, ist auch noch so ein Satz, wo mir so...
Ja, das, Wahnsinn,
also
genau.
Also, dass da einfach da überall Spannung drauf war, ne?
Genau, die wundervolle Mira brachte das ganz toll auf den Punkt. Man ist halt überall reingegangen, überall lag noch Strom. Ja. Du brauchtest nur den Stecker reinstecken und dann, dann ging die Party los. Das ist natürlich auch ein bisschen Luxus, ne? Also das ist wiederum, heutzutage wirst du überall verjagt draußen. Also jetzt schließt sich der Kreis wieder. Und da dieses Freiheitsgefühl, das kann man, glaube ich, gar nicht nachempfinden, wenn man nicht aus dem Osten kommt. Ich habe es ja selber leider nicht miterlebt. Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Das heißt, ich war da noch ein Baby.
Ja.
aber dieses Freiheitsgefühl und auch diese neue Musik, die dann da entstand. Ich meine, ich konsumiere das als etwas, was immer schon in meinem Leben war. Aber da ranzukommen überhaupt erstmal, Platten zu kaufen, die gab es ja auch nicht überall. Da gab es kein Beatport oder da gab es kein Spotify. Und das gab es alles nicht. Das heißt, man musste wirklich irgendwie sein Geld zusammenkratzen und dann haben die Platten untereinander getauscht und irgendwie Platten gedickt. So.
Ja, das ist so cool.
Das kann man sich nicht vorstellen, aber es war eine ganz neue Musik. Ja. Wer von uns kann das sagen, dass eine neue Musik entstanden ist?
Und das Schlimme ist, ich kann mir das vorstellen, weil ich genau in der Zeit groß geworden bin.
Ja. Und weißt du noch, wie das für dich war, als du das erste Mal Techno gehört hast?
Ich weiß noch ganz genau, wie das war. Es war so in meiner Findungsphase. Es war bevor der deutsche Hip-Hop aufkam, was so dann meine Richtung und mein Leben musikalisch und von allem her geprägt hat, gab es so eine Zeit der Richtungsweise. Man wusste nicht genau, was hört man. Alles war alt, alles war irgendwie, es gab nichts Neues. Es gab so ein bisschen, die Grunge-Bewegung war dann da. Und dann kam Techno nach Stuttgart, vor allem durchs Oss, damals ein großer Club. Und dann haben sie sich im Umland, in Waiblingen gab es das... genau, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, da habe ich gearbeitet an der Bar und dann gab es in Schorndorf das Nexus 6. Also wir hatten dieses, eine Saison lang war es bei mir, aber nur dieses Wochenende von Donnerstag bis Sonntagnachmittag oder bis Sonntagabend durchfeiern. Das war eine verdammt, verdammt spannende Zeit, weil das wirklich neu war, weil das wirklich so, es gab nicht die Türe, der dich nicht reingelassen hat, weil du anders aussahst, weil man wusste ja nicht, wie sieht man aus als Technomensch. Also wir hatten auch in Waiblingen im Club Leute mit Staubsaugern auf dem Rücken, die gab es dann auch, aber es gab alles und es war so eine extrem spannende Zeit. Es gab so diesen treibenden Beat, den du so nicht gekannt hattest und das war schon mega, mega spannend und ich erinnere mich genau noch, wo ich das erste Mal gehört habe und dachte, okay, es ist eigentlich keine Musik mehr, es ist eigentlich furchtbar für mich, jemand, der Melodien mag. Und als ich zum ersten Mal im Club war, mit den Strobos, mit den Lichtern und den Sound gespürt habe, dann hat es was gemacht, so irgendwie. Das fand ich super spannend. Hat mich nicht ewig lang begleitet, muss ich gestehen. Ich habe dann nochmal 20 Jahre gebraucht, um dann über das Melt Festival wieder zum Elektro zurückzukommen. Ist auch schon wieder 10, 20 Jahre nicht, aber 15 Jahre nochmal gebraucht, um die Elektronik wieder zu spüren. Da war es dann auch das Festival, da war es dann nicht die Musik, die du im Kopfhörer hörst. Also ich glaube, vor allem bei der elektronischen Musik ist es ein Zusammenhörigkeitsgefühl, was beim Hip-Hop anders ist. Hip-Hop hörst du alleine, dann hast du gute Texte, mit denen setzt du dich auseinander. Okay. Und bei der elektronischen Musik, vor allem beim Techno, ist es so, du musst es zusammenerleben, du musst die Energie von den Leuten mit aufnehmen. Du schaffst, glaube ich, nicht alleine diese Energie zu produzieren. Mhm. Und das hat mich damals gecatcht gehabt.
War das auch sowas, hatte das sowas Punkartiges in das
Sinn?
Weißt du, jetzt Lagerhalle und wir sind anders.
Das war ja auch was versteckt, also so wie mir das jetzt zugetragen wurde, hatte ja auch was von Verstecken.
Ja, es war verboten.
Also, es war halt verboten, es war was Verbotenes und verbotene Sachen sind ja...
Die Clubs waren ja auch noch verboten, also genau Splash hieß es in Waiblingen damals, dann Störung im Backnang, also teilweise waren es verbotene Clubs, dann gab es diese Clubs unten.
Aber wäre es verboten, Polizei hat es gar nicht gefunden oder nicht gesucht?
Die waren noch gar nicht aufgestellt, dass die wussten das noch nicht, dass es das überhaupt gibt. Also die wussten ja gar nicht, da stehen jetzt irgendwie Leute in irgendwelchen Bunkern und ballern sich da irgendwie die Beats rein. Das war für die gar nicht denkbar, dass das irgendwie, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, Spaß zu haben. Und das ist auf jeden Fall im Osten, wir haben ja stellvertretend nur ein paar Clubs erwähnt, es waren natürlich viel, viel mehr. Ja. Und mich als Regisseurin des Films haben natürlich ganz viele Nachrichten erreicht und auch unsere DJs, die teilgenommen haben, so, ja, aber warum habt ihr das denn nicht erwähnt und das denn nicht und das denn? Und plötzlich eröffnete sich auch nach der Ausstrahlung so eine Riesenwelt nochmal über Leute, die halt im Nirgendwo Clubs eröffnet haben, aus dem Nichts heraus. Die hatten da kein fettes Licht. Die hatten da keine geile Function One stehen, die uns irgendwie...
Ich glaube, Sound war bestimmt auch ganz grottig zu
Und auch die DJs waren egal. Das Line-Up war egal. Denn, und da zitiere ich auch wieder einen ganz tollen Menschen aus der Doku, den Leo, den Veranstalter des Nachtdigital-Festivals, der sagt, Techno ist so eine universelle Sprache. Mhm. Man musste plötzlich keinen Text kennen, sondern Menschen kommen zusammen und hören Lied für Lied für Lied für Lied hintereinander weg. Und keiner sagt, das ist jetzt aber mein Lieblingslied, das ist jetzt aber mein, sondern es gibt diesen Viervierteltakt und es gibt eine Geschwindigkeit und es gibt Menschen, die das hören, unabhängig davon, welcher Interpret das ist, welcher DJ auflegt, sondern...
Es war einfach, der Anfang war eigentlich die Loslösung des eigentlichen Songs, sondern es war nämlich, es war eine Farbe, es war eine Stimmung, es war nicht ein Songdenken und die früher waren ja die schönen DJ-Sets auch, wenn du gar nicht gemerkt hast, dass dann ein Übergang war, sondern du hast halt einfach, du wurdest musikalisch durch die Nacht begleitet. Ändert sich gerade wieder extrem in der Szene, was eigentlich schade ist, weil ich fand diese Langzeitgeschichten, die musikalisch erzählt wurden oder rhythmisch erzählt wurden, fand ich eigentlich auch immer das Geile im Elektronischen. Jetzt wird's, wie sich halt alles immer so in Kreisen dreht und danach wird's wahrscheinlich wieder.
Genau, vielleicht in die ist Geschichte. Das. Also ich sehe da auch nicht so in Schwarz und Weiß. Ich habe natürlich mit ganz vielen Jugendhelden von mir gedreht. Ja. Matthias Kaden beispielsweise.
Den haben wir so geliebt früher oder tun es immer noch.
Ja,
das war auch so ein sympathischer Kerl da mit Samuna.
Ja, der ist einfach so, ich war tatsächlich als Jugendliche ein bisschen verknallt in den auch. Bin ich auch immer noch.
Hast du ihm das gesagt?
Ja, das habe ich ihm gesagt. Ich weiß nicht, ob er sich darüber gefreut hat. oder auch Daniel Stefanik, den ich früher, also als ich so 16, 17 war, von dem ich echt viele Platten auch hatte und mit denen ich angefangen habe aufzulegen. Das habe ich geübt.
Mit welchem Alter hast du denn angefangen aufzulegen?
Mit 8.
Wirklich?
Nein, Quatsch. Mit 15.
Ich hätte es dir zugedroht. Ich hätte es dir voll und ganz.
Nein, ich habe mit 15 tatsächlich das erste Mal aufgelegt.
Und klar mit Vinyl.
Mit Vinyl, ja. Genau.
Und gab es den Club noch deine Eltern?
Nee, da habe ich nie aufgelegt.
Ich meine, zum Üben wäre das ja...
Nein. Ich habe wirklich, also das gab es alles, aber das war ganz fern und ich war 15. Ich wollte ja auch nicht mit meinen Eltern rumhängen. Ich war hochpubertär und bin dann immer ausgebüxt zu einer Freundin an den Wochenenden nach Osnabrück.
Ja.
Und da bin ich so ein bisschen sozialisiert und groß geworden. Und,
mit wie alt warst du, als wir uns kennengelernt haben? 16?
Nee, da war ich 20.
20, ne?
Ja, ja.
Wie habt ihr euch kennengelernt?
Okay, warte, ich weiß es. Wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns in einem Restaurant kennengelernt an deinem Geburtstag. Da bin ich mit einem Freund dazugekommen und du saßt da mit einer ganz großen Gruppe anderer Freunde. Und es war irgendwie für mich, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber für mich war sofort klar, dass wir Freunde werden.
Das für mich auch, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Sofort. Und das war am nächsten Tag war das auch schon.
Und am nächsten Tag waren wir Freunde. Ja.
Wirklich so, das war wirklich so. Und weißt du, welcher Geburtstag das von mir war? Das war
der 28.
War das noch vor 30 nämlich, ne? Das heißt, wir haben, ja.
Warte mal, wie alt bist du jetzt?
Sagt man nicht, aber es sind jetzt 12 Jahre.
Zeig mal mit der Hand.
Ja.
Ach ja. Ja, guck mal, das sind 12 Jahre, das kann
so
aber...
So diskret hier. 28, 12 Jahre.
Ja, das stimmt.
Ah!
Okay, also es gibt eine Sache, die ich wirklich nicht kann, das ist Mathe.
Ja, ach so, das macht überhaupt nichts.
Das heißt, du bist, dann warst du 28.
Ja, krass, ey. 12 Jahre haben auch so eine, also total schöne, wilde Zeit durchlebt, weil wir ja damals mit unseren Bands Abby und Laser Power und Konsorten und so noch WG-Leben hatten und dann übers Wochenende immer Besuch kam und dann weiß keiner, wer morgens irgendwo aufgewacht ist und dann hat einer irgendwie, kam gar nicht nach Hause und es war einfach, das war eine, es war eine echt geile und wilde Zeit, muss man sagen. Und lustigerweise hatten wir uns auch so entenfamilienmäßig alle irgendwie im Prenzlberg, der damals ziemlich günstig war, muss man sagen, festgesetzt und dann konnte man halt auch morgens immer dann wieder zusammen frühstücken und irgendwie, also man kam, irgendwie sind die ganze Gruppe immer nachts zusammen los, alle zusammen zurück und dann alle total...
Alle so aufgeteilt irgendwo und untergekommen. Ne?
Aber wir waren immer ziemlich nah beieinander.
Alle waren immer nah beieinander und ja, also ich bin mit dir, Henne, groß geworden. Das ist schon einfach so. Also es ist so, wir haben jetzt so ein paar Trennungen, dann gab es ein paar Trennungen, dann gab es irgendwie Umzüge, dann gab es irgendwie auch Dramen.
Voll, werden Riesendramen.
Ja, und aber immer noch da. Und jetzt sind wir seit 12 Jahren befreundet. Und das, auch, und das ist so eine Freundschaft tatsächlich, auch wenn man sich mal jetzt ein halbes Jahr nicht sieht oder so, dann kommt man wieder zusammen und dann fängt man wieder da an. Das ist dann nie weird.
Redaktion, Regisseurin, was bei dir so abgefahren ist irgendwie, dass du irgendwann, hatten wir ja auch immer wieder drüber gesprochen, das finde ich eigentlich ganz spannend, so wie so ein Lebenslauf so gehen kann. Du bist so mit der Musik in Liebe und irgendwann kam aber eben noch dieses TV-Geschäft dazu, was dir auch so viel Spaß macht. Und irgendwann war das so ein bisschen parallel noch. Es war auch noch so, okay, fängt Linda jetzt nochmal an, weil sie unter anderem auch eine wahnsinnig gute Produzentin ist, muss man sagen, die das nie gelernt hat, aber wo man auch lernen muss, als Gelernter wie ich, das ist scheißegal, was du gelernt hast. Wenn du Taste hast, so, ja, also wenn du dich vom Geschmack leiden lässt, dann wirst du auch den Weg finden. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Oder wie Oliver Kolenz gesagt, Stil vor Talent.
Das ist, also einfach, ist einfach ein immer noch der beste Labelname. Nein, das wäre eigentlich Stil vor Education. Egal. Aber dann ist ja irgendwann, hast du dich doch mehr fürs TV entschieden. Kannst du sagen, wieso? Oder hat sich das angefühlt, als würdest du Musik aufgeben oder gar nicht? Oder?
Ja, also es ist ein ganz emotionales Thema tatsächlich. Das ging so tatsächlich parallel, dass meine Produzenten- oder eher DJ-Karriere ganz gut lief. Und ich irgendwie wenigstens jedes zweite Wochenende gespielt habe, meist in Berlin, aber auch auswärts. Aber in Deutschland. Und ich war in der Ausbildung zur Realisatorin, also zur Filmemacherin fürs Fernsehen. Und das eine bedingt ja, dass man mal 2 Wochen auf Dreh ist und dann irgendwelche DJ-Gigs nicht machen kann. Und das war schmerzlich für mich.
Das ist scheiße, ne?
Ne? Weil wenn in deiner Brust 2 Herzen schlagen, ich liebe Filme machen. Ich habe das schon als kleines Kind gemacht. Ich habe aber auch Musik gemacht. Und da musst du dich irgendwann entscheiden. Und die Entscheidung fiel dann tatsächlich vor so 4-5 Jahren, dass ich aufgehört habe, Energie reinzustecken ins DJ-Dasein. Das ging auch einher, das muss ich ganz ehrlich zugeben, mit diesen ganzen Instagram und Facebook und Posts und Selfies machen und so. Das habe ich dann immer noch probiert, aber irgendwie so richtig Bock hatte ich nicht. Ich wollte halt Mucke machen. Ich habe noch mit Platten angefangen aufzulegen und ich habe irgendwann so ein bisschen, ich will nicht sagen die Liebe dazu verloren, aber die Kraft dazu, weil es um so viel mehr ging plötzlich, als ums Auflegen. Als ich angefangen habe aufzulegen, das hört sich jetzt an, als wäre ich uralt, aber dem ist nicht so. Also das war früher so, wenn die Wynonie Brothers gespielt haben, dann war das nicht klar. Spielen die Techno, spielen die House, das war noch viel offener. Ja. Wenn Ricardo gespielt hat, war das irgendwie, du wusstest nie, was du bekommst und heute ist das gesetzt. Klar. Du weißt, wenn Dax J spielt, der spielt Techno, der spielt kein House. Will er vielleicht auch gar nicht. Und das war irgendwie früher so ein bisschen lockerer. Irgendwie du wurdest noch so überrascht.
Ja.
So, da hat dann auf einmal Sven Feht dich voll weggeblasen mit alten Trance-Scheiben oder was weiß ich. Und so habe ich auch angefangen, Mucke zu machen. Und dann kam es plötzlich irgendwann dazu, dass ich mich entscheiden musste. Ich weiß doch, dass du mich mal, wir haben zusammen produziert und du hast mich, aber wo willst du denn hin? hast du gefragt. So, was ist denn deine Mucke? Und man wusste immer so, in Lindas Tracks sind immer 909. Ist immer eine 909 drin.
Das weiß man. Ein bisschen diese Linda war immer so ganz zwischen Techno und House.
Genau.
Sie konnte dummerweise beides sehr gut. Das ist keine einfache Entscheidung, muss man
ja
sagen.
Ja, und die Entscheidung musste man, also
jeder... Früher musste man die gar nicht treffen, meinst
du? Nein, die musste man gar nicht treffen. Also es ist meine Meinung. Viele, wenn man natürlich ein bisschen bekannter ist, dann kann man sich das wahrscheinlich wieder rausnehmen. Aber irgendwann kam so dieser Identitätskonflikt. Spiele ich jetzt auf dem Techno-Floor? Spiele ich jetzt auf dem House-Floor? Wo gehöre ich eigentlich hin? Und das fiel mir schwer. Beim Fernsehen oder beim Film war das anders. Da habe ich eine eigene Handschrift entwickelt und die darf wechseln. Die Entwicklung beim Fernsehen oder beim Film darf stattfinden. Bilder kalibrieren sich neu, Kameras entwickeln sich, Erzähltechniken ändern sich. Heutzutage mache ich Filme, da gibt es gar keinen den Sprechertext, den kennen ja viele. Jens Büchner ist zurück auf Mallorca. Er will eine Bar eröffnen. Sowas gibt es ja eigentlich ganz selten. Nur noch, man erzählt also Off-Text.
Was heißt das Off-Text? Sorry, einfach mal für die, die es nicht wissen. So
wie genau. Also da spricht dann eine Sprecherstimme drüber und erklärt Dinge.
Ja.
Dazu eine ganz lustige Geschichte.
Bitte,
wir müssen sie erzählen. Ich habe mir die erste Folge angeschaut vor einer Woche ungefähr, als klar war, dass es mit dir stattfindet. Und dachte, was
die erste Folge von was?
Von Techno-Haus Deutschland, genau. Dachte, was für eine Katastrophe, was haben die denn da verbrochen? Die ganze Zeit redet einer im Hintergrund und die Raver heben ihre Arme in die Luft und wedeln damit und die junge DJ fährt mit ihrem Fahrrad durchs Tunnel. Ich dachte, wie bescheuert ist eigentlich, wer ist die Zielgruppe, machen die das für 80-Jährige? Bis ich irgendwann begriffen habe, ich habe mir die Hörfassung angeschaut. Und jetzt warte.
Ich auch. Und ich sage euch eins, das ist total vielen so gegangen. Das muss man kurz erklären. Yeah. Da kommt dann, Matthias Kaden geht an ein Tor und öffnet. Mann geht zu einem Tor und öffnet es.
Ja. Die ganze Zeit so.
Und so also,
die Mediathek ist so scheiße gemacht, dass selbst wir, die jetzt nicht die dümmsten Menschen auf der Welt sind, es nicht kapiert haben. Ich dachte, was machen die da? Für wen machen die das?
Ja, das hat sich so reingeschlichen. Am Anfang war das wie so eine Sprecherstimme, die gepasst hat.
Die kennt man ja auch.
Und dann wurde sie so beschreiben, so Bilder beschreiben. Genau. Und dann dachte ich, jetzt geh mir nicht auf den Sack, ey.
Ja, großartig.
Ich habe 20 Minuten gebraucht. Bis zu der Frau, die mit dem Fahrrad durchs Tunnel fährt.
Ja, ja, und da hat es bei mir auch Klick gemacht.
Wirklich genau da. Da hat es bei mir Klick gemacht. Und das Filmemachen hat sich so entwickelt und ich mich damit.
Ja.
Und das hat mich total abgeholt. Das heißt, ich konnte auch mal ausprobieren.
Ist es aber, sorry, dass ich reingrätsche, ist es sowas, wo man sagt, dann ist es State of the Art oder halt so wird es heute gemacht? Oder kann man da dann, also ist es eine Entwicklung, die schön ist, aber wo man teilhaben muss? Oder kann man jetzt auch wieder eine Oldschool-Technik nehmen und dann sagen, die ist viel cooler als die anderen oder sowas?
Das ist ja das Schöne und das gibt es sicher im Musikalischen auch, aber beim Filmemachen gibt es das umso mehr.
Mhm.
Dass wenn du out of the box denkst, dann bist du, dann ist das visionär. Ich habe, das ging dann irgendwann los, dass alle Fernsehmenschen können jetzt mitreden, die 5D, also diese wirklich Kameras, die im Hintergrund alles unscharf machen.
Yeah.
Das gab es dann irgendwann. Ne? Plötzlich wurde man künstlerisch beim Fernsehen.
Ja. Ja.
Und mittlerweile kann man das ja auf die Spitze treiben. Mittlerweile kann man ja sogar mit einem iPhone irgendwie einen tollen Film drehen und so.
Ja.
Und deswegen muss man sogar Sachen neu erfinden. Man muss irgendwie ein Look and Feel generieren, mit dem man sich selbst irgendwie anfreunden kann. Und das darf ich bei jedem Film neu tun.
Ja.
Ich habe einen Techno-Film gedreht und mir war wichtig, irgendwie, dass die Farben mich abholen. Mhm. Und wir haben viel in der Koloration gearbeitet. Dann drehe ich aber auch wieder andere Filme, da sind mir andere Sachen wichtig. Mhm. Das heißt, ich darf bei jedem Film meine Handschrift neu erfinden. Das darf ich bei der Musik, schwieriger. Ich kann jetzt nicht ein Album rausbringen, da mache ich jetzt Indie und dann kann ich das nächste Album, da mache ich dann irgendwie Schranz. Das würde nicht funktionieren, weil ich meine Fans sich damit nicht identifizieren. Meine Fans hört sich so doof an, ne? Aber die Menschen, die mich hören. Und das geht beim Fernsehen. Und das hat mich abgeholt. Irgendwann deswegen nicht die Entscheidung, keine Mucke zu machen, sondern ich hatte schlichtweg keine Zeit mehr. Also ich habe so viele Filme dann gedreht und auch geschnitten. Ich schneide meine Filme fast alle selbst.
Ja.
Noch eine Cutter-Ausbildung dazu gemacht, Cutterinnen-Ausbildung.
Ja.
Und dann irgendwann habe ich halt einfach keine Bookings mehr angenommen. Und ihr wisst selbst, wie es ist, wenn man dem Promoter dreimal absagt, dann kommt halt irgendwann nichts mehr. Ja. Und ich muss aber auch zugeben, ich weine dem nicht hinterher. Mhm. Ich habe total Bock zu spielen und ich glaube, dass ich das auch ganz gut mache. Aber es macht halt einfach Spaß. Ich muss damit kein Geld verdienen. Mhm. Und der Rückschluss ist halt...
Spielst du bei mir mal wieder im Amano?
Nö.
Okay.
Okay, das war sehr deutlich. Jetzt...
Das sind ein paar Bässe. Ich gebe mal ein Klopfzeichen.
Mach, ja. Oder mach beide Türen zu.
Der Pierre.
Oh Gott, der Schöne.
Also.
Ja, Ironie darf man ja nicht, wenn man einen nicht sieht. Ne? Also, ja, ich spiele sehr gern Henne. In der Amano.
Darf man nicht, wenn man einen nicht sieht, das wusste
Nein,
ich nicht.
Nein, das ist okay. Fernsehregel Nummer 1 ist, Ironie und Sarkasmus ist verboten. Denn du kannst nie von deinem Zuhörer verlangen, dass er deinen Humor hat.
Wir verlangen das einfach. Und sonst sollen sie abschalten, ganz ehrlich. Ich hab Bock auf solche Zuhörer. Schaltet ab, wenn ihr Ironie nicht versteht. Apropos Ironie, Sarkasmus, jetzt arbeitest du für ein totes Medium, das Fernsehen. Das sich natürlich in den letzten, vor allem in den letzten 10 Jahren extrem in Frage stellen muss. Was tun wir da? Wie tun wir das? Für wen tun wir das noch? Wir haben, glaube ich, alle die Dokumentation nicht im Fernsehen gesehen, sondern in Mediatheken. Und letztendlich war es uns auch egal, auf welche Mediathek. Wir sind halt dahin gegangen, wo es die gab. Ist ja jetzt ein ganz anderer Anspruch, glaube ich, an die ZuschauerInnen. Denkt man dann schon beim Produzieren, muss man ja dran denken, wer schaut mich wie zu und wie kriege ich die Aufmerksamkeit? Ich meine, Songs sind mittlerweile 2 Minuten lang, in der ersten Sekunde kommt die Hook, dann ist egal, was kommt, Hauptsache ich habe meinen Klick. Wie hat sich das verändert, wenn du ja auch schon seit über 10 Jahren dabei bist?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich mache kein lineares Fernsehen mehr. Also das, was man sieht, wenn man den Fernseher anschaltet, das mache ich nicht mehr, sondern gehe wirklich auf die Streamer, auf die Mediatheken oder auch auf andere große Player, die man buchen kann. Und das Produzieren ist komplett anders. Mhm. Na, also man kennt es vom Fernsehen. Beim Fernsehen musst du anders arbeiten. Du musst im linearen Fernsehen den Zuschauer immer abholen, egal wann er einschaltet. Das heißt, ab Minute 15 fängst du quasi wieder von vorne an zu erzählen. Also du musst immer wieder wiederholen, über wen berichtest du da. Der Zuschauer, der schaltet auch wahrscheinlich zufällig dazu und du musst ihn immer abholen. Nach jeder Werbung gibt es das sogenannte Back Again. Das heißt, du musst immer nochmal Anlauf nehmen, wo sind wir und wo wollen wir hin. Und du hast den sogenannten Cold Opener, die Hot Minute, in den ersten 1,5 Minuten muss es so knallen, dass derjenige, der eingeschaltet hat, sich entscheidet, oh, ich bleib dran. Das fällt beim Streamer, ich würde nicht sagen weg, aber einfacher. Die Erzählweise ist eine andere. Derjenige, der sich entscheidet, dich zu streamen, der zappt nicht durch. Der macht das an, der sagt, Technohaus Deutschland, wir haben ein Testimonial, Sven Feeth, den kennen viele Menschen, das heißt, sie können sich mit ihm auch irgendwie identifizieren und schalten ein und bleiben dann in der Regel auch erstmal dran. Klar gelten da auch irgendwie eigene Regeln, aber du erzählst halt für ein sehr spezifisches Publikum, zumindest im Nicht-Fiktionalen. Das heißt, jemand, der meine Dokus sieht, die ich mache, der interessiert sich jetzt schon mal von vornherein dafür und fällt nicht einfach rein. Das ist ein total tolles Arbeiten. Weil du nicht so One Chance hast. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das leichter ist. Aber One Chance ist halt, es läuft im Fernsehen um 20.15 Uhr. Ich habe irgendwann nur noch Primetime-Produktionen gemacht. Und da sind die Regeln hart. Also du musst Quote machen. Du läufst gegen ein Deutschland, gegen Ungarn Spiel und dagegen musst du Quote machen.
Ja.
Und das ist schwer.
Ja, klar.
Total. Und das kriegst du natürlich durch Loudness. Also es muss schon...
Große Emotionen, viel Geheule.
Das sind große Emotionen, das sind auch breite Emotionen. Ja. Du musst große Identifizierungsfaktoren schaffen, dass die Leute müssen irgendwo an irgendeiner Stelle angreifen können.
Es ist dann nicht der Booker, der Angst hat, dass zu wenig Leute auf sein kleines Konzert kommen, sondern es ist die Mama, die Angst um ihren Sohn hat. Also mal, du brauchst große Bilder, große Emotionen, die sich jeder reindenken kann, reinfühlen
genau,
kann.
Genau, genau. Und das haben wir im Streaming weniger.
Okay.
Nicht gar nicht, natürlich. Also mein Herzenswunsch ist es immer, Menschen mit dem Herzen zu erreichen, weil ich kann über das langweiligste Thema einen Film drehen. Wenn ich aber Herz reingebe und da doch irgendwie der Hochseefischer auf seinem Boot steht und mir nicht nur was über Fische erzählt, sondern wie man den Fisch am Ende zubereitet und dass seine Mama ihm beigebracht hat und plötzlich bist du wieder dabei. Und das ist die große Kunst dabei, irgendwie Emotionen wecken.
Hat man dann beim Öffentlich-Rechtlichen, bei der ARD oder auch im ZDF, hat man dann auch mehr Freiheiten? Weil ich habe immer so das Gefühl, bis auf die Kollegen von Funk, die einen wirklich grandiosen Job machen, finde ich, hat man immer so das Gefühl, die wissen noch gar nicht genau, wie es geht. Also no bashing, aber wenn ich die ARD-Mediathek anmache, möchte ich abschalten. Weil ich finde nichts, ich kann nicht gescheit suchen, im Gegensatz zu ZDF, Arte, es gibt tolle öffentlich-rechtliche Mediatheken. Und ich denke immer, die haben es noch nicht so wirklich verstanden. Also bis ich die Dinge finde, auch wenn ich mich angemeldet habe seit ein paar Jahren, obwohl die meinen Algorithmus eigentlich auf eine Art und Weise bitte kennen müssten, warum schlagen die mir immer noch das und das vor? Also das sind so die Themen, wo ich immer denke, ihr habt es noch nicht begriffen. Entsprechend muss man doch Leuten wie dir wahnsinnig viel Freiheit geben. Man muss sie eigentlich in eine Art Programmraten reinnehmen. Passiert sowas oder ist es eher so, wir machen es halt, damit es gemacht ist? Von Intendantenseite
ja,
her?
Ja, also das ist eine totale tolle Frage, die du da stellst, weil das ist natürlich uns Filmemachern auch ein riesengroßes Anliegen. Mhm. Ich drehe Filme. Mhm. Ich bin weder Programmierer noch sehe ich am Ende, ich schneide meine Filme selbst, ich gucke die jetzt nicht in der Mediathek danach noch. Das heißt, auf mich kommen Leute zu und sagen, ich finde das gar nicht. Und das finde ich krass. Ne? Also gerade die liebe Grüße an die Kollegen von der ARD. Bis man da auf die Serie kommt, muss man erstmal auf T und dann muss man sich durch T durch.
Schlimm.
Man kann nicht mal den
schlimm.
Titel eingeben. Nein. Das sind alles totale Entwicklungsstufen, die ich hoffe, die berücksichtigt werden. Aber da bin ich raus. Mhm. Und da werde ich, das kann ich anmerken. Mhm. Und da sitzen dann natürlich ganz viele andere, auch total begabte Menschen, die das alles entwickeln. Und ich frage mich auch manchmal, da kann ich ehrlich zu dir sein, wir haben große Player wie Netflix und Amazon Prime, die das ja vormachen, wie das gehen kann. Und ich frage mich auch, warum die das nicht einfach nachmachen. Es wird einen Grund geben jetzt. Es wird irgendwo wird einer sitzen, der sagt, nö, wir machen das nicht so. Aber ja, es sind alles Entwicklungsarbeiten. Ne?
Allein die Tatsache, also jetzt, dann höre ich ja auf damit, allein die Tatsache, dass ich in der ARD-Mediathek auch noch nach den Sendern suchen muss. Also ich muss jetzt in eurem Fall nicht, weil es eine Gemeinschaftsproduktion von MDR, HR und SWR war. Bei anderen Produktionen muss ich in den HR, in die HR-Mediathek noch reingehen, wenn ich einen Kurt Krömer oder in die RBB, wenn ich einen Kurt Krömer sehen will, weil ich die oben drüber nicht finde. Und ich weiß das ja nicht. Ich fange an zu googeln, in welchem Sender lief das, um zu wissen, okay, es war WDR, MDR.
Ja, das hat ganz klar was mit den Sendegebieten zu tun. Das
führt
jetzt, glaube ich, so ein bisschen
zu
weit.
Ja, ja.
Ne, weil am Ende, die Technohaus Deutschland, um mal bei unserem Projekt zu bleiben, das ist jetzt eine Kooperation von allen Sendern. Nach einem Jahr wird das aus der ARD-Mediathek verschwinden.
Und geht in die einzelnen
Departments. Das heißt, dann wird man nur meine Folge 5 und 6 in der, aber das ist auch ein langweiliges Thema, aber es ist total richtig, dass du es sagst und es ist total schwierig.
Wir haben ja gerade dieses wahnsinnige öffentlich-rechtliche Bashing vom Axel Springer Verlag irgendwie instrumentalisiert. Die geben ja gerade Vollgas in all ihren Bereichen. RTL macht mit NTV mit und so weiter. Die bashen gerade den öffentlichen Rundfunk extrem. Ich bin ein Riesenfan. Ich finde es extrem wichtig, dass wir sowas haben, dass wir noch vermeintliche Meinungsfreiheiten haben, die natürlich auch nicht, anders führt zu tief. Ich finde es total wichtig, dass wir das behalten. Umso wichtiger ist, dass man sich jetzt hinstellt und zeigt, wie es geht, was man kann. Wie gesagt, Funk macht es grandios, finde ich, mit ihren Formaten, die auch wirklich eine ganz tolle Meinungsvielheit haben, die auch toll, Gender, Queer und so weiter, wirklich gut. Die Großen machen es noch viel, viel zu schlecht und die müssen jetzt Gas geben, um in dieser Diskussion zu gewinnen und zu sagen, wir sind nicht 80-Jährige, sondern wir machen das auch für die Jüngeren. Jetzt sind wir jetzt nicht mehr die Jüngeren. Also wir sind schon wahrscheinlich...
Ja, ihr habt nicht mal nach 20 Minuten gemerkt, dass die Audiodeskription alles...
Ja. Wir sind es nicht gewohnt, dass es bei Netflix gibt's keine.
Ich glaube einfach, es ist generell bei so öffentlich... Ich habe ja auch mit Öffentlich-Rechtlichen mehrfach gearbeitet und das ist einfach eine Trägheit. Ja, eine Trägheit durch gegebene alte Strukturen und die blockieren die. Du musst eigentlich den ganzen Laden auseinanderbrechen, teilweise, um mal da voranzukommen. Das ist ja schon fast gewerkschaftlich irgendwie, wie da gearbeitet wird mit Stempelkarten und so von so Audiokollegen von mir. Das lasse ich kaputt.
Ich möchte jetzt mal auch eine Lanze brechen. Ja. Also ich war jetzt für Technohaus Deutschland mit dem MDR im ganz engem Kontakt. Mhm. Das sind wirklich ganz tolle Kollegen, die da schon ganz lange auch sitzen und die mir eine Freiheit gegeben haben als Redakteurin und Regisseurin und Drehbuchautorin. Und da wirklich so wenig, die haben nur mir zugearbeitet. Ich muss wirklich, das ist was ganz Besonderes. Und das sage ich jetzt auch nicht nur so, weil die jetzt vielleicht zuhören, sondern wirklich. Ich habe da drei Kollegen an meiner Seite gehabt vom MDR, die... teils mehr, teils weniger mit Techno zu tun haben und hatten. Und die mir keinen Stein in den Weg gelegt haben. Die so interessiert daran waren, dass wir distributionell gut aufgestellt waren, die mir alle Inhalte freigegeben haben und die mir diese künstlerische Freiheit komplett gelassen haben. Komplett. Das habe ich, um jetzt mal den Rückkehrschluss, wir reden hier über das Öffentlich-Rechtliche, ich mache ganz viele Sachen für andere Streamer, die nicht öffentlich-rechtlich sind. Da habe ich das nicht.
Ja,
also da,
das meine ich ja, das ist ein bisschen.
Also ich glaube, das geht ums große Ganze. Wir reden da auch über nicht wenig Geld, was da irgendwie rausgeballert wird, um Sachen zu produzieren. Nee,
wir reden, glaube ich, immer über was, was uns tatsächlich wichtig ist.
Ja.
Dass die nämlich stehen bleiben. Also wir beraten uns, wir beraten die in unserer kleinen Runde über, auch überhaupt nicht über Qualität, weil ich weiß, wie gut diese Leute sind, die dort arbeiten.
Und diese Menschen müssen sich halt, also, und da rede ich stellvertretend für die, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe. Da sitzen Menschen, die denken out of the box. Die denken gar nicht mehr so beamtenmäßig. Sondern die denken viel weiter und viel größer und viel lockerer auch.
Ja,
und ich glaube, dass es jetzt einfach so ein Generationswechsel ist, der jetzt langsam kommt, gerade durch das durch die aktuellen Geschehnisse mit dem RBB, wird man vielleicht so ein bisschen wach.
Ja.
Ne, jetzt wird debattiert irgendwie GEZ ja, GEZ nein und was weiß ich, da können wir eine neue Folge von machen. Wichtig finde ich nur, dass ein Umdenken stattfindet. Und das passiert ja in vielen Dingen. Ne? Da können wir bei Fußball anfangen, da können wir bei Musik, ganz, bei Labels, Major Labels. Aber können wir, das gibt es ja in jedem Bereich. Gibt es diese, und dass wir drüber reden, ist wichtig. Aber dass wir es blockieren, ist falsch.
Nee, wir dürfen nicht bashen. Ich hatte dieses Jahr die große Ehre, in der Hauptjury des Naturvisions Filmfestival zu sein. Und unter anderem saß der Naturdokumentationschef vom MDR mit drin, mit mir in der Jury. Ein ganz, ganz toller Mann, ein ganz, ganz toller Mensch. Und wir haben auch über solche Themen geredet, weil die wollen das auch nicht. Die wollen auch raus da, die wollen auch nach außen schreien und sind auf eine Art und Weise limitiert. Und wir reden wirklich nicht über Qualität. Und deswegen habe ich vorher auch gemeint, ich finde es wahnsinnig wichtig, den öffentlichen rechtlichen Rundfunk zu haben. Man muss natürlich über Umstrukturierung reden. Wir brauchen die Gebühren meiner Ansicht nach, damit man da auch frei denken kann. Also ich finde es toll. Und das meinte ich eingehend, eigentlich wäre es doch geil, wenn die so eine Perle wie dich haben, dass sie dir mehr Möglichkeiten geben, sie dir mehr Beratungsmöglichkeiten zu geben, weil auf Menschen wie dich muss man ja in solchen Rundfunksendern auch hören und sie nehmen, was hat.
Das ist lieb, dass du das sagst. Bin ich dazu wenig, also ich distributionell bin ich einfach mies. Das habe ich, ich habe das ja eingangs gesagt. Ich bin also bei diesem ganzen Instagram-Ding und wie positioniert man irgendwas und so, da bin ich einfach raus. Ich kann halt meine Meinung dazu sagen und ich muss jetzt, kann nur für mich sprechen, die wird auch gehört.
Ach, super.
Ne? Also da sitzen Menschen, die sagen, du hast total recht und dann geht das in Instanz 1, 2 und bei 85 hört es dann irgendwann auf. Aber ich glaube, das ist ja in jedem Department irgendwie so, ne? Dass da irgendwie Menschen hinter sitzen, die dann...
Je größer die Firma, desto träger halt. Und die sind ja riesen Firmen.
Ja, und trotzdem muss ich auch mal sagen, die ARD, ich meine, wir sind Techno-Deutschland. Ne? Also, und jetzt, seitdem es Techno gibt, haben wir jetzt endlich mal eine Serie rausgebracht.
Yeah.
Also wir hätten das auch tatsächlich schon mal vor 10 Jahren machen können. Da gab es dann irgendwie so Dokumentationen, die kann man immer noch auf YouTube sehen. Irgendwie, wie viel Drogen kann man nehmen und wie lange kann man dann wach bleiben? Und dann gehen die da ins Omen und dann gehen die dahin und dann. Und dann denkt man so, ach krass, ja, Techno, das sind irgendwie alles... mit Menschen mit Riesenpupillen und die berichten jetzt, wie viel Drogen man dann am Wochenende nehmen kann. Aber dass dahinter eine ganze Popkultur steht, Menschen, die Familienväter sind, die nicht den ganzen Tag nur Drogen fressen, das wird halt irgendwie nicht berichtet. Und das haben wir jetzt gemacht. Viel zu spät, wie ich finde. Ja. Ich hätte den Film gerne schon vor 10 Jahren gedreht. Da war ich vielleicht noch nicht so bereit dafür, aber jetzt haben wir es. Und was ich doof fänden würde, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, wenn das jetzt verloren geht. Ich habe gestern Abend, kein Mist, und da will ich jetzt auch niemanden bashen, aber eine Dokumentation auf ZDF Info gesehen. Ich komme gerade von meiner Familie und habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich fahre am Sonntag ins Berghain, dann gehe ich mal wieder ins Berghain. Und meine Mutter so, ach ja, wie ist denn das da? Und ich konnte ihr das so berichten und wie toll das Berghain ist und dass ich da groß geworden bin. Dass es da keine Spiegel gibt, dass jeder sein kann, wie er sein will. So, jetzt schreibt mir meine Mutter gestern Abend, auf ZDF Info kommt eine Doku übers Berghain. Ich schalte das ein. Ey, das war ein Horror. Da war irgendwie, ja, die Drogentote aus dem Berghain und die hat irgendwie die...
Engländerin war das. Da
und dann eine Amerikanerin. Ja, bin jetzt so. Ja, und darüber wurde berichtet und auch wieder auf die Drogenthematik. Ja. Na klar, wir brauchen das nicht zu verherrlichen. Drogen und Techno, das gehört zusammen. Jeder kann für sich entscheiden, wie sehr er das konsumiert oder nicht. Genauso wie beim Rockkonzert viel Bier getrunken wird, wird wahrscheinlich im Techno
irgendwie... Ist halt eine andere Qualität.
Genau, so, da brauchen wir nicht drüber reden, das brauchen wir auch nicht leugnen. Aber darüber jetzt den Film zu machen und das so zu Das finde ich krass.
Nee, aber der Film leugnet ja auch nicht. Es gibt ja auch Szenen, Interviewpartner, die über das Thema offen reden, auch in dem Film, also ich glaube in Folge 3 oder sowas. Ich weiß nicht, wer es war, aber da wird auch drüber gesprochen. Am Anfang war es mir auch ein bisschen zu wenig, weil ich dachte, es gehört dazu. Es ist Teil der genau wie beim Reggae, Teil der Jugendbewegung oder der Bewegung ist. Beim Hip-Hop sieht es ähnlich aus. Und es wird drüber geredet. Es
genau, wir verherrlichen das auch nicht. Nee. Wir reden in einer meiner Folgen über den Club in Chemnitz, den 8. Mai. Mhm. Ein legendärer Techno-Club, wo Chris Liebing Resident war und auch groß geworden ist. Ja. Ich kann mir das nur so ähnlich vorstellen wie es Berghain. Mhm. So muss es ungefähr gewesen sein.
Massiv
da gab's
großer Laden.
Massiv großer Laden. Ich stand ja davor, die Hälfte wurde abgerissen. Der liebe Ronny Seifert hat uns das da gezeigt. Und ja, und trotzdem reißen wir es an, aber wir werten es nicht. Und nun guckt meine Mutter gestern diese Doku und sagt so, Kind, gehst du dann da auch ins Berghain und wirst irgendwie von Drogen vergiftet und so. Na klar, wir müssen drüber reden, dass es jetzt dieses Needle-Spiking gibt, dass Leute irgendwie mittlerweile in Berlin gerade durch Clubs laufen und mit Nadeln angestochen werden. Was? Und dann, ja, das ist ganz fürchterlich. Und vor allen Dingen für mich als so alte Techno-Romanzerin auch, die dieses Miteinander und wir passen alle aufeinander auf und
ekelhaft.
Ekelhaft, total. Ja. Und das muss laut gemacht werden. Aber jetzt irgendwie lange Dokumentationen darüber zu drehen, wie viel Drogen im Berghain verkauft werden und wie viel Dealer da sind und so, das finde ich einfach falsch. Das geht in die falsche Richtung. Weil
dass das Berghain das aber zulässt, irgendwie, dass sowas überhaupt rauskommt?
Ja, das ist die Frage. Aber dennoch, ich meine, wir drei, die hier am Tisch sitzen, wir können sagen, wir sitzen hier, weil wir diese Leidenschaft miteinander teilen und das ist Techno oder elektronische Musik. Wahrscheinlich hat uns das auch zusammengeführt und ich finde es, dass es viel zu wenig vertreten ist da draußen, dass das eine Familie ist, eine große Familie, dass ich Menschen treffe bei meinem Dreh, die ich noch nie gesehen habe und sofort mit denen eng bin, um den Bogen zu spannen. Du fragst mich, wie habe ich Henne kennengelernt? Mhm. Ich habe den kennengelernt, weil wir beide Techno lieben und wir haben uns angeguckt und wussten, wir sind Freunde. Mhm. Und all das kann bestimmt da draußen jeder, der diese Musik konsumiert, lebt, der damit groß geworden ist, bestätigen. Mhm. Und diese Geschichte haben wir versucht zu erzählen in Technohaus Deutschland. Und ich finde es schade, wenn die Geschichte hier aufhört mit dieser Doku.
Die muss weitergehen und dafür wollen wir ein Stück weit mit dem Podcast ja auch sorgen. Wir wollen ja auch dafür sorgen, dass über unsere Kanäle, Bewerbungen, bla bla, dass diese Doku noch mehr angeschaut wird. Sie war ja wirklich medial überall. Also es war ein medialer Aufschlag. Die hat mich nicht irgendwie erstmal hast du mitbekommen, sondern es war schnell und groß
da.
Hat jeder darüber gesprochen, was mich sehr gefreut hat, weil man wirklich da nicht nur die absoluten Leuchttürme hatte, die jeder schon kennt, sondern es waren auch Leute dabei, die aus der Szene sind. Also es war kein Sellout, sondern es war eine Real-Dokumentation. Das finde ich schön. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über die Festivalkultur reden. Die haben wir jetzt ein bisschen vernachlässigt. Gerade im Osten gibt es eine große Festivalkultur, weil wahrscheinlich auch die Flächen da waren im Gegensatz zum Westen, weil es vielleicht am Anfang auch einfacher war, da Genehmigung zu bekommen, wie durch die Stuttgarter Behörde auf dem Cannstatter Wasenrave zu machen. Ich habe dir vorher gesagt, ich bin leider Gottes war jetzt ein riesengroßer Melt-Fan. Ich war da, keine Ahnung, 10 Jahre hintereinander mit einem guten Freund Harry und meiner Freundin. Und auch das ist ein Thema aus dem Osten raus, also die großen Festivals, Elektro-Festivals, Sonne, Mond und Sterne und Melt und so weiter, sind im Osten groß geworden und waren erstmal klein. Klar, offensichtlich liegt es an der Lage, man hat Flächen gehabt, die Brachlagen. Woran lag es denn noch? Oder?
Na, es lag vor allen Dingen auch, glaube ich, daran, dass die Bundesländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und die jeweiligen Entscheider dort relativ schnell festgestellt haben, um Tourismus hier zu generieren, müssen wir auch ein Angebot schaffen. Mhm. Ne, man hat da jetzt nicht die großen Metropolen wie Bayern in München oder Köln in Nordrhein-Westfalen, wo man sich dann vielleicht mal den Dom anguckt. Mhm. Die Flächen haben sie alle. Mhm. Bayern hat genug Flächen. Auch in Nordrhein-Westfalen kann man wahrscheinlich gute Partys feiern. Und es gibt ja auch Pollerwiesen und so weiter und so fort. Der Osten hatte, glaube ich, ein totales Interesse daran, Menschen zu begeistern und abzuholen. Und das haben sie geschafft. Mhm. Sonne, Mond, Sterne ist ein Festival auch aus einer Idee von Freunden entstanden. Und ist mittlerweile mit 40.000 Besuchern eins der größten, das es im Osten gibt. Das Melt ebenso. Das Melt begann ja in Brandenburg und ist dann umgezogen aufs Ferropolis,
gegen das
Ferropolis. Und hat da eine Heimat gefunden, Genauso aber wie kleinere Festivals wie es Nachtdigital, was auch entstanden ist aus einem großen Freundeskreis heraus. Und ich glaube, diese Geschichte, das macht es besonders und das können die, ich habe jetzt nur die Doku über den Osten gemacht, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie pauschalisieren, aber das macht es so besonders, egal was du erzählst, ob im Club-Kontext oder im Festival-Kontext, da machen das Menschen mit Herz. Auch da, das hast du auch eingangs in diesem Podcast gesagt, man merkt es, wenn Menschen was mit Herz machen und nicht aus monetären Gründen oder weil sie irgendwie eine Cash-Machine sind und da, auch das ist legitim, darf man machen. Klar. Aber da haben sie irgendwie alle zusammengehalten und ich glaube auch, dass das Konkurrenzdenken ein anderes ist. Der Mensch im Osten oder der Raver oder die Raverin im Osten, die helfen sich schon gegenseitig. Klar gibt es da hier und da so ein bisschen irgendwie, der hat jetzt den in seinem Line-Up. Und, aber trotzdem halten sie irgendwie zusammen. Man sieht es daran, auf dem Sonne, Mond, Sterne helfen die Menschen von der Muna im Hintergrund. Das machen sie aber auch beim Sputnik Spring Break, was früher die Turntable Days waren. Und so helfen sich irgendwie alle gegenseitig. Früher konnte man sich vielleicht nicht so richtig leisten, dass jetzt Jeff Mills eingeflogen wird aus, was weiß ich, wo er gerade gespielt hat. Da hat dann die Distillery zusammengearbeitet mit dem einen Festival und die haben sich das dann irgendwie geteilt. Ne? Und ich glaube, das ist das Besondere. Man gönnt sich halt irgendwie die Butter auf dem Brot. Und das ist mir immer wieder bei meiner Doku auch begegnet. Das sind halt irgendwie Menschen, die gönnen können. Und das hat mich so berührt, sage ich wirklich ganz ehrlich, weil wir kennen das hier aus Berlin. Es ist alles sehr elitär. Wir sind irgendwie zwar alle miteinander, aber und reichen uns wahrscheinlich auch gegenseitig die Hand. Aber wir sind anders groß geworden.
Aber
wir
sind hier auch nicht zu viel, ne?
Und wir sind alle zugezogen. Diese Menschen, die da sind und die da die sind da noch.
Die waren schon
Matthias
immer da.
Kaden, der wohnt da immer noch. Ne? Die Nachtis, die leben da noch. Ja. Und das ist so toll, weil die irgendwie ihre Fahne da irgendwie halten und sich damit identifizieren und auch nicht aufgeben und sich gegenseitig da irgendwie helfen. Und das ist irgendwie was ganz Besonderes, was ich finde, wovon wir uns eine Scheibe hier in Berlin abschneiden könnten.
Was ist denn euer Lieblingsfestival? Habt ihr ein
Lieblingsfestival? Ja, also meins ist tatsächlich jetzt geworden, das Nachtdigital. Das ist... Ich konnte das wirklich nicht fassen, weil ich habe eine Doku drüber gemacht und war nie da. Ich war einmal da, aber über meinen Geisteszustand vor Ort wollen wir jetzt nicht reden. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich war jetzt da und es ist für mich ich war auf vielen Festivals und das ist für mich wirklich einzigartig. Es ist wirklich einzigartig. Okay. Jeder, der dahin kommen möchte, sollte es wirklich tun, weil es ist klein, aber trotzdem so groß mit so tollen Menschen, die da sind und die, jeder Gast sorgt dafür, dass das Festival gut wird. Nicht nur die Veranstalter, sondern jeder einzelne Gast. Und das habe ich noch nie gemerkt.
Ich hatte auch noch nie, aber allein der Name finde ich schon ansprechend.
Ja, es heißt ja nicht mehr so. Also ich muss mal kurz korrigieren, das Nachtdigital gibt es ja nicht mehr. Es heißt jetzt Escape to Olganitz. Das ist eine Neuauflage, ist ein bisschen kleiner.
Escape to?
Olganitz.
Olganitz.
Olganitz, das ist der Ort, an dem
es in dem das auch nicht das Olganitz, sondern nee, Olganitz. Olganitz.
Es gibt Olganitz.
Aber ja. Nachtdigital schade, weil das ist so ein sexy Name.
Es wird auch immer das Nachti bleiben. Müssen wir uns, glaube ich, nicht zaubern. Und ich glaube, das machen die Veranstalter auch nicht. Aber es ist das Escape to Olganitz. Und da war ich dieses Jahr zu der Premiere unserer Serie.
Ah, geil.
Es kam gleichzeitig raus und wir haben dort unsere Premiere gefeiert. Und es war phänomenal. Phänomenal.
Geil.
Henne?
Ich bin ja nie so ein Festivalgänger gewesen, tatsächlich. Wir haben früher viel auf Festivals gespielt, aber das waren jetzt so Festivals, wo Bands spielen. Das war jetzt eh nicht so richtig mein Ding. Das war bisher viel Alternatives.
Ich war mal auf dem Melt übrigens, weil du dort gespielt hast. Das war mein erstes Melt.
Ich glaube, aber da ich einmal auf Melt gespielt habe und seitdem auch nicht mehr da war, ist es jetzt ein bisschen hart, was drüber zu sagen. Ich habe jetzt viel nicht mehr so Gutes über das Melt gehört, muss ich sagen. Aber vielleicht Line-Up gespart oder was weiß ich, was jetzt das letzte Jahr zum Beispiel. Ich fand das Melt damals natürlich phänomenal geil. Ich habe mich immer extrem wohl gefühlt auf dem Sonne, Mond und Sterne, weil ich da auch ein sehr junger Kerl war und da eingeladen war und da einfach immer eine ganz aktuelle Zeit hatte. Und ansonsten ist es für mich, glaube ich, sau schwierig, über Festivals was zu sagen, ja.
Ja, du bist halt auch eher
ich bin hier,
Artist gewesen, ne?
Ich bin hier
im, und vor allen Dingen warst du meist Artist.
Ich war immer hinten, ja. Und bin eh immer im Studio, damit ich dem Needle-Spiking aus dem Weg gehen kann. Oh Gott. Hab's mir jetzt gemerkt. Neuen Begriff gelernt. Was ist denn dein Lieblingsfestival?
Ich suche ein neues. Also ich ich war, wie gesagt, immer Meldgänger, davor Rockfestivals, Popfestivals, Hip-Hop-Festivals. Ja. Aber mich hat's Meld dieses Jahr verloren, leider. Also es war
echt, mich hat's total gewonnen.
Dieses Jahr echt.
Mhm, toll.
Mich hat's
ich bin ein großer DJ Heartstring-Fan und die beiden haben da die Roller-Disco so abgerissen und das war so.
Ja, ich war wirklich, ich bin da rauf und war traurig, weil es so wenig los war. Waren ja wirklich nur halb so viele Leute da wie sonst. Diese Roller-Disco war schön, aber ich hatte dieses große, alle miteinander vor der Hauptbühne raven oder feiern oder dieses, ihr habt es ja auch in der Doku drin, in dem legendären Jahr, wo es den Abbruch gab wegen dem Sturm, diese Szene werde ich nie vergessen, wie wir alle eingepfercht waren und versucht haben, irgendwie zu überleben, diesen Sturm, und dann gehen die Tore wieder auf und alle springen rein und Stormzy legt los und das war, da gab es ganz viele epochale Momente und dieses Jahr war es war extrem jung, also ich habe mich in den letzten Jahren nie irgendwie alt gefühlt auf dem Festival, weil da gab es immer so 20% war über 40 gefühlt. Und dieses Jahr war es niemand mehr so irgendwie gefühlt, es war ganz arg jung. Der Fokus lag für mich extrem auf diesem Queer-Moment, also ganz, ganz extrem, wo ich mich dann auch ein Stück weit irgendwie, nicht wie ein Außenseiter, das ist falsch, aber so irgendwie, ich habe mich nicht mehr gefühlt, dass ich da dazugehöre, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass die Arme offen waren. Das war bei Meld früher anders. Da war die Community, da war es irgendwie gemischter.
Ja, und du hattest Headliner wie sogar Kylie Minogue.
Kylie Minogue, also hattest so, du, ja, ja, das war
was andere, irgendwie witzig ist.
Ja, war auch großartig. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass es in den Jahren zuvor mehr ein Miteinander war. Also da war es völlig egal, ob queer, was auch immer, scheiß drauf, dass miteinander gefeiert. Und dieses Jahr war es eher so, hatte ich das Gefühl, eine Krüppchenbildung. Da gab es diese eine reine Queerbühne, wo die ganze Zeit, und dann war hier und da. Dann war es für mich, das Programm war auch zu unausgewogen. Es war viel Techno und dann hat man, mein Highlight war Simba als Hip-Hop-Fan. Das war, fand ich großartig. Ich fand auch, ich mag die Gemini-Stage, die mag ich, also am Sand muss man dazu sagen, ich mag die, aber du kannst nicht tanzen drauf wegen dem scheiß Sand. Und wenn dann Jamie XX zwei Stunden brettert und ich liebe ihn und ich habe ihn auf dem Meld immer gefeiert und du konntest nicht richtig tanzen, weil die ganze Zeit der Sand ist.
Du sagst da was ganz Richtiges. Ja. Wir wollten nämlich dort drehen. Ja. Und der Kameramann hat gesagt, lass uns das mal lieber lassen, weil ich komme mit meiner Kamera nicht so schnell von A nach B, weil der Sand so tief ist.
Ja, klar.
Aber die Bühne war ja da schon immer.
Die war immer schon da und die war auch immer schön und da gab es auch immer tolle Momente, aber es war die Mainstage diesmal.
Ja. Jens, meinst du, was ich mich gefragt habe, ich bin ähnlich in deiner Einstellung. Mhm. Also ich stehe halt voll auf diese ganzen jungen, neuen Artists, weil ich das halt auch konsumiere ohne Ende. Mhm. Aber das Feedback habe ich schon oft gehört. Und ich frage mich, ob es vielleicht auch ist, weil die Erwartungen so hoch waren durch Corona. Ne? Also man wollte breiter aufgefangen werden nach so einer langen Lücke. Und sie haben sich halt entschieden, das so zu machen und diverser zu machen. Und ich glaube, das wird sich, wenn man sich dran gewöhnt, auch durchsetzen, weil viele wurden damit halt ausgeladen oder fühlten sich anders willkommen als sonst. Mhm. Ich glaube aber, dass viele sich dadurch viel willkommener fühlten.
Ich hatte das Gefühl, das Meld ist ein extrem diverses Festival gewesen. Das hatte ich immer. Ich hatte das Gefühl, dass es dieses Jahr nicht mehr so divers war, weil ein Fokus drauf lag. Und das hat mich nicht abgeholt, aber jetzt bin ich in einem Alter und wahrscheinlich sprechen die nicht mehr mit mir, also ich bin nicht mehr Zielgruppe, ist auch vollkommen wurscht, ob ich nächstes Jahr komme oder nicht komme. Ich hoffe, sie packen es auf dem Weg, ich hoffe, ich hätte ihnen gewünscht, dass sie ausverkauft sind dieses Jahr und ich einfach nicht mehr dazu passe oder das ist nicht mehr meine Welt, das wäre geil gewesen. Und ich hoffe wirklich, weil die seit Jahrzehnten oder seit vielen Jahren einen ganz, ganz großen Job mit ganz viel Liebe machen und nach wie vor ist jeder auf dem Platz unglaublich freundlich zu dir. Also wirklich, ich liebe die Menschen, die das machen und die das früher auch gemacht haben. Es ist ein ganz, ganz tolles Festival und ich hoffe, dass sie das so hinbekommen, wie sie sich wünschen. Das wäre toll. Ein Kritikpunkt war noch so ein bisschen, die hatten halt früher auch die großen Gesten von der Bühne raus. Es waren tolle Shows. Also ein Act wie Odessa, der jetzt meinetwegen ein Pop-Act ist, aber wenn die auf die Bühne kommen mit zwei Bläsern, die erstmal loslegen und dann die große Show mit einer großen Videoleinwand ist, dann ist es halt Festivalgefühl. Und dieses Jahr war halt nichts. Es war ein DJ auf der Bühne und es war Licht. Und alles, wenn ich mir meine Bilder anschaue, war alles schwarz. Das kein
ich
Gesicht
erkannt. Ich habe ein bisschen anderes Bild von mich war, dass ich war vorher auf dem Meld ein paar Jahre zuvor und für mich hatte das so ein bisschen Coachella-Vibes irgendwann, weil alle haben sich irgendwie so influencermäßig da so hinverkleidet. Und das auch hatte ich jetzt dieses Jahr gar nicht.
Das stimmt, ja.
Und deswegen, ich glaube, das ist immer so der Blickwinkel. Ich war jetzt da zum Drehen, das heißt, ich habe sowieso ganz andere Hintergründe und habe da die Macher so ein bisschen begleitet, die da auch so für brennen, weswegen ich sowieso sympathisiert habe, weil die einfach so toll waren. Aber ja, das Feedback erreicht mich natürlich, aber à la Couleur. Also ganz viele waren total happy, dass da die ganzen neuen Artists das spielen so, das und dass so, es so divers ist. Ja. Und ganz viele, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Oldschooler, Oldschool-Melter, die da früher noch in Kohle getanzt haben und komplett schwarz vom Platz gegangen sind, weil sie voller weil sie irgendwie voller Kohle geschmiert waren und so, die haben jetzt halt auch gesagt, so ja, also die Hälfte vom Line-Up kannte ich nicht mehr. Ich muss sagen, ich kannte jetzt 80% des Line-Ups tatsächlich. Und hatte vorher so, ich hatte jetzt nie großes Interesse an den großen Headlinern, sondern war sowieso immer woanders. Aber ja, vielleicht ist es aber auch geil.
Das meine ich ja.
Diese Entwicklung dahinter. Und ja, so wie du es jetzt sagtest, vielleicht musst du dir ein neues Festival
suchen. Ich gehe aufs Nachtdien nächstes Jahr.
Ja, ist aber jetzt Escape to Olganitz.
Meine ich ja, Escape to Olganitz.
Nicht, dass du keine Karten findest.
Olgawitz?
Olganitz.
Olganitz.
Nee, da gehe ich nichts hin. Da gehen wir hin. Ja, da feiern wir. Also gehe ich nächstes Jahr hin, wenn Steffi, wenn du magst.
Ich war seit 100 Jahren nicht auf dem Festival.
Ich brauche das.
Jetzt, wo man so drüber redet, habe ich voll Bock mit der Linda da. Was haben wir früher gemacht? Wir haben gebulldozert. Wir haben einfach Leute weggerammt.
Ich mag dieses mich in meinen uralten Vito reinlegen, eine Matratze rein und ich sage immer, ohne Zähne putzen ins Bett gehen. Ich liebe das. Ich finde das so.
Ja, voll. Also ich liebe das so mittelmäßig, aber ich mache es. Ohne Zähne putzen ins Bett legen.
Ich liebe das dann mit dem ganz alten Ford ins Hotel gefahren zu werden.
Genau, und dann in die 5-Sterne-Suite, im Helikopter zum nächsten
Trip. Im Helikopter.
Ach ja. Wir haben jetzt noch eine Playlist.
Musiktipps,
genau.
Dann kann ich ja dabei pinkeln gehen, oder?
Ja, klar.
Wenn du Musiktipps erzählst, dann musst du Mikrofon mitnehmen.
Ja, nee, müssen wir ja was ausdenken. Aber ich muss wirklich dringend jetzt.
Ja, los, geh doch. Aber ich lass das Ding laufen. Ich geh auch jetzt.
Ich musste mal meine Schuhe ausziehen,
weil
die ganze
Zeit den Schlepptanz vor mich bin. Ready. Ich fand es so schön.
Also Song.
Mit zwei geilen Freunden.
Geil.
Song muss ich jetzt auch natürlich. Wir hatten ja gestern schon, deswegen ist es dann, jetzt heute.
Soll ich nochmal anfangen?
Ja, du und dann Linda und dann...
Oh, mein Kopf. Also, was muss ich machen? Songs sagen?
Nee, wir haben ja eine wunderschöne Playlist, die wir jede Ausgabe mit so 10, 15 neuen Songs füttern, wo wir uns Songs wünschen drauf. Die müssen nicht aktuell sein, das können irgendwie All-Time-Favorite sein, das können Sachen sein, die zu der Folge passen, muss aber überhaupt nicht sein. Entsprechend habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht. Spannend finde ich, wir hatten es vorher von dem Thema, wie sich Film und Dokumentation gewandelt hat im Laufe der Jahre. Ich war gestern in diesem Brad Morgan Pick von David Bowie, Moonage Daydream drinne. Ein unglaublich gute Doku. Ich glaube, Warhol hätte sie so gedreht. Also wirklich krass geschnitten, krass viel Inhalt. 2,5 Stunden, völliger Trip. Also unfassbar gutes Sounddesign auch. Deswegen nehme ich den Song Moonage Daydream von David Bowie mit drauf. Ein Song, der ganz viel in eurer Doku vorkommt, Underworld Born Slippy. Auch ein Song, den ich immer spiele, wenn ich auflege. Mir ist scheißegal, wie das Publikum will oder nicht. Ich bringe sie dahin, dass sie es wollen, ist mir egal. Markus Mumford von Mumford & Sons, jetzt eine ganz andere Couleur, hat eine Soloplatte rausgebracht, die deutlich anders klingt, wie die Sachen, die er mit Mumford & Sons macht. Song, den ich drauf nehme, ist Prior Warning. Finde ich sehr, sehr schön, sehr gelungen. Und auch,
schreibt ihr auch alle mit, ja?
Ja, wir schreiben alle mit. Dann noch zwei Meld-Nummern. Nils Frahm, den ich damals auf dem Meld gesehen habe, mit einem ganz ruhigen Song Du. Und Oliver Sim von The XX hat eine wunderschöne Soloplatte rausgebracht. Da den Song Romance with a Memory. So, und jetzt ihr. Stille.
Ja. Also ich sage von meinen Kumpels kurz einen Song, und zwar von einer neuen Band, die gibt's aber auch in anderer Form eines Namens. Die neue Band heißt Schurl 909. Und da empfehle ich den Song Don't Fuck Around. Und dann habe ich von Veva Changed for the Better. Geile Nummer. Und dann habe ich noch Terror. Linda, sag mal du schnell was.
Na, ich würde von The XX Missing nehmen. Mm. Also The Untitled Missing You. Ich würde BOTA nehmen von Eliza Rose, Baddest of Them All. Und von South Star, Missing You.
Okay.
Achso, und dann nehme ich noch von Control, geschrieben K-N-T-R-L, Just Words.
Wunderbar.
Wunderbar. Hey Linda, es war wunderschön, dass du bei uns warst. Wie fühlt sich die Flasche jetzt an, wo sie leer ist?
Ja, ich muss sagen, ich habe ein Gastgeschenk mitgebracht. Und die beiden haben mir gesagt, dass noch keiner ein Gastgeschenk. Ich finde, das sollte man einführen und auch thematisieren.
Ja, finde ich auch.
Der Gastgeschenke.
Und wie immer hast du die letzten Worte. Also du hast eben die letzten Worte wahrscheinlich, schätze ich ein, aber in unserer Show hast auch immer der Gast die letzten Worte.
Du Rassist. meine letzten Worte, ja. Schaut Techno aus Deutschland und passt aufeinander auf. Das ist wirklich, das meine ich genauso, wie ich sage. Ich bin groß geworden in einem Club-Kontext, wo Menschen sich gegenseitig geholfen haben, wo Leute zu viel getrunken oder auch zu viel Drogen genommen haben und jeder war irgendwie füreinander da. Und das war toll, so groß zu werden. Mir ist nie was passiert und ich glaube auch, dass meine Eltern sich nie haben Sorgen machen müssen um mich. Passt aufeinander auf, schaut nach links und rechts, auch wenn ihr die Person nicht kennt, bietet ihnen Wasser an und gebt Acht aufeinander.